Hallo Berlin!
Hallo Bochum!
Hallo Thomas!
Ja.
Wie ja?
Ich finde, so könnten wir eigentlich immer anfangen.
Drückt aber Rekord, ja. Schönen Gruß direkt am Anfang.
Macht gleich, man ja immer gleich, am Anfang. Ja, gleich zum Abhaken. Liebe Grüße an Martin und Martina, Geislingen an der Steige.
An der Steige mit unserem Schwester-Bruder-Podcast.
Drückst du mal Rekord.
Martin, du kannst mich immer parodieren. Es ist bumskomisch, wenn du mich parodierst. Ja, ja. Das ist bitte, sieh das nicht als Verbot. Ich habe es, da wir uns kennen, darf ich halt auch sowas Frivoles und sowas Freches halt auch sagen. Das sage ich nur unter Freunden oder Leuten, die ich wirklich sehr mag, so halt doch mal die Fresse oder sag doch mal das und so weiter.
Genau. Aber weil du gerade sagst, frivol und frech, da sind wir ja heute eigentlich schon in Medias Res.
Da sind wir schon beim Thema. Ja, aber
ja,
vorher.
Wir reden heute über, sage ich erstmal so, manchmal wird das so unter Theaterfachleuten beschrieben als Tür auf, Tür zu. Ja. Ja, wir reden über das Theatergenre Boulevardtheater.
Das wird sehr, sehr, sehr interessant, denn du bist ja gelernter Schauspieler.
Ja.
Ich habe, ich bin Schauspieler. Ja. Ich habe Theaterwissenschaft tatsächlich studiert und bin also auch Magister gar und kann dazu auch was sagen. Aber halt auch, weil ich mich für das Boulevard doch irgendwann mal sehr interessiert habe, dazu aber später mehr. Das habe ich jetzt auch von Markus Dresen, der ja diesen Podcast hat, 100 plus.
Ja, das ist toll.
Ist toll, ne? Macht Spaß.
Ja, ist wirklich gut.
Macht wirklich Spaß so für zwischendurch. Er geht nicht zu tief rein, aber es ist so, ach, das wusste ich noch nicht. Und das kann man sehr, sehr gut hören. Schönen Gruß an Herrn Dresen, falls der uns hört. Lass uns aber, bevor wir ich kann das nie wieder sagen, ohne an Martins bescheuerte. Und der Sprecher von Barney Geröllheimer, lieber Martin, lieber Martina, hieß natürlich Gerd Dufner.
Natürlich, weil er auch die Synchronstimme von Ernie war und von Festus und von Danny DeVito.
Von Danny DeVito und ganz früher von 77 Sunset Strip.
Ah ja,
77 genau, also Sunset Strip. Genau, also ein wunderbarer Berliner Schauspieler, Komödiant, auch Boulevard.
Ja.
Weil nur zum Zusammenhang, irgendjemand hat mal zu Martin Rosengarten gesagt, er würde so lachen wie der, oder ich hätte gesagt, oder du hättest gesagt, er würde so lachen wie Barney Geröllheimer oder wie der Synchronsprecher. Und das war Gerd Dufner. Und Gerd Dufner war natürlich so ein Berliner, aus dieser Berliner Synchronblase. Hat auch sehr viel gemacht mit Heinrich Riedmüller und hat auch eine Disney-Platte gemacht, wo er Donald Duck, den Erzähler, spricht und ganz viel Boulevard gemacht. Wenn man ihn hört, wir haben gestern noch drüber gesprochen, über Eine Leiche zum Dessert, diese wunderbare Verfilmung. Da ist er, glaube ich, nicht mit dabei, aber ansonsten sind da alle dabei.
Sind alle dabei, nämlich Harald Junke synchronisiert in diesem Film. Peter Falk, ja.
Ja, ja, nee,
Peter Sellers wird synchronisiert, weiß ich gar nicht mehr.
Von Jürgen Thormann. Dem wunderbaren Jürgen Thormann, so, und synchronisiert, Synchronregie hatte natürlich niemand anderes als The Godfather of German Synchro, Rainer Brandt, Rainer Brandt. Wir hatten nämlich gestern wir müssen mal kurz über die Woche sprechen, die wir hatten.
Ja.
Wir hatten gestern einen Live-Podcast mit meinem kleinen...
Wer ist denn wir? Da musst du mal sagen.
Ich habe ja noch so einen kleinen Nebenpodcast neben unserem.
Du nennt meinst sich diesen ganz unbekannten, den keiner hört.
Unbekannten Streter-Bender-Streberg-Podcast. Thorsten Streter,
Gerne von gehört. Muss man die beiden anderen kennen? Oder?
Ich glaube nicht. Nein. Der eine hat jetzt so einen Comedy-Preis bekommen, so aus Mitleid.
Das war so ein,
ja. Nein. Und Thorsten Streter, Gerry Streberg, machen ja tatsächlich schon seit 7 Jahren diesen Podcast. Wir machen ja schon Podcast, bevor manche Podcaster überhaupt auf der Welt waren oder wussten, was Podcast ist. So. Und wir haben, ab und zu machen wir einen Live-Podcast, eigentlich nur einmal im Jahr in Hamburg, im Schmidtchen. Dieses Jahr wird es aus Hygienegründen nicht ins Schmidtchen sein, sondern wir gehen tatsächlich ins Tivoli. Und im Moment wissen wir ja alle noch nicht, wird es stattfinden, sagt Hamburg nein, ab jetzt nur noch 20 Leute. Im Moment ist das Problem in Hessen zum Beispiel, dass jetzt eine Lachnacht, also eine große Mixshow, ausfallen muss, weil Hessen sagt, es dürfen nur noch 50 Leute ins Theater. Also unabhängig davon, wie groß der Raum ist.
Ja.
was natürlich auch total Banane ist. Und da hat der Veranstalter gesagt, das ist eine Mixshow, wir können die Leute nicht bezahlen. Tut mir leid, wir müssen das absagen. Wenn ihr das so machen wollt, dann ist Kultur im Arsch und dann auf Wiedersehen, Finger in Po, Mexiko. Aber noch ist es halt so in Bundesländern, wir haben ja einen Föderalismus, das ist ja im Moment auch so ein Thema, wo ich denke, wo ich am Anfang dachte, kann man das nicht bundesweit regeln? Warum findet in Dresden Nightwash statt in einem Saal, wo alle Leute zusammensitzen ohne Maske und juhu wie früher? Und wieso ist das jetzt in Baden-Württemberg oder in Hessen nicht der Fall? Das ist natürlich von Bundesland zu Bundesland verschieden. Das muss man auch mal differenziert betrachten.
Ja, sicher, auf jeden Fall. Aber trotzdem komme ich dann so ins Grübeln und versuche auch meine Emotionen zu zügeln.
Ich weiß,
Ich sehe dann, das hat ja unser lieber IM Heinrich, Nils Heinrich hat mir ein Foto geschickt.
Der schickt mir ein Bild. Das ist schön übrigens, Thomas, dass du immer genau weißt, auf was ich anspiele.
IM Heinrich hat uns ein Foto geschickt. Er hat im wirklich sehr schönen Hallenbad in Wolfsburg gespielt, wo ich auch schon gespielt habe. Du mit Sicherheit auch.
Ach, liebe
Grüße nach Wolfsburg, eine wirklich super geile Location. Ja, und da hat uns ein Foto geschickt und dir auch. Und da sah man dann eben so gefühlt irgendwie 4 Stühle. Und das ist ja leider das Normale. Und darunter hatte er als Bild Fotomontage Nightwash aus Dresden.
Bild, da gab es noch ein Bild von Sven Hieronymus aus Mainz, auch so eine kleine Location.
Ja.
Wobei man natürlich sagen muss, Sven ist in Mainz natürlich eine Granate, dadurch, dass er da halt auch Radiopräsenz hat und natürlich auch ein ganz, auch Sven, wenn du das hörst, ich weiß, du hörst es, ganz lieben Gruß, du derrapisch Blunz. Unser lieber Mainzer-Kollege. Weine können die Schweine, du Drecksack. Und unten drunter war halt dann dieses Bild von Nightwash. Und wo ich auch dachte so, also das ist schon eine
paar... Dicht gedrängte Menschenmassen. Also so wie früher, was ja auf der einen Seite ganz schön ist, aber trotzdem beschleicht mich dann so ein Unwohlsein, wo ich sage, irgendwie ist das nicht okay.
Irgendwie ist das nicht okay und irgendwie sollte man da doch gucken, dass man das vielleicht ein bisschen, man muss da jetzt nicht irgendwie, zwei Herzen schlagen da in meiner Brust.
Eben,
auf der anderen Seite poste ich ja auch immer, wenn ich irgendwo bin, ich war letzte Woche im Kapitol in Mannheim, in Freiburg, im Vorderhaus und im Nelly Nashorn in Lörrach, also ich hatte eine kleine Baden-Württemberg-Tour. Und zeige dann immer vorher und nachher, wie es vorher aussieht und wie es dann aussieht, wenn Leute da sind. Mhm. Und als ich ins Kapitol reingekommen bin, was ein großes Theater ist, ein wunderschönes Theater, ein altes Kino, und sah diese spärliche Bestuhlung, da habe ich wirklich, da musste ich mich kurz wegdrehen, weil da habe ich fast Tränen in den Augen gehabt. Ich habe gedacht, ach du liebe Zeit.
Du hast das fotografiert bei Instagram.
Genau.
Und da hatte ich auch so ein bisschen Pipi in den Augen gesagt, oh Gott, wie erbärmlich sieht das aus, diese drei
Stühle. Aber es waren 80 Leute da. Also es waren, es hätten irgendwie 120 reingepasst, aber es waren 80 Leute da und es war richtig toll. Mhm. Es war richtig toll und genauso toll war es auch in Freiburg. Das ist ja ein viel kleineres Theater.
Vorderhaus.
Das Vorderhaus, da ist es dann halt so, also das Prinzip ist, du lässt immer eine Reihe frei. So war es auch in Hannover, im Apollo, eine Reihe frei, damit man Abstand hat. So. Und beim Nelly Nashorn, was ein ganz kleines Theater ist, in Lörrach an der Schweizer Grenze, ein ganz klitzekleines Theater, da haben die Folgendes gemacht, da haben die per Beamer, die hatten zwei Beamer, zwei Videoleinwände, ich habe jeweils gespielt im Nelly Nashorn, also in dem kleinen Theater und dann nochmal in der Kneipe, das heißt, ich bin hin und her gejumpt, so wie bei einer komischen Nacht.
Ja.
Und zwar 4 Sets, also jeweils zweimal in einer Location und habe immer 20 Minuten, 30 Minuten gemacht und dann, das war so geil, Thomas, weil es ist natürlich dann wieder eine Herausforderung und es ist genauso wie früher, dass du, und ich konnte ja die komischen Nächte, für die ich gebucht war, ja nicht machen wegen Corona, aber ich habe gedacht, so, das ist jetzt meine kleine komische Nacht in Solo und ich bin hin und her und dann haben die dann wieder auf mich gewartet und dann kam ich dann wieder, konnte ich wieder anknüpfen, das war so eine richtig geile Herausforderung und das waren dann jeweils, glaube ich, 30 Leute in der Kneipe und im Theater auch. Ich spiele im Moment zwischen 30 und 100 Leuten. Und das ist eigentlich so wie vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Stand-up zu machen, als mich noch keine Sau kannte.
Wie bei mir vor 2 Jahren noch.
Wie vor dir vor 2 Jahren. Man hat diese Auftritte. Aber es ist
Ich habe schon vor 20 Leuten gespielt, da gab es Corona noch gar nicht.
Das ist ein schönes T-Shirt. Lass dir das bitte drucken. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil, Thomas. Der Punkt ist, den ich machen will, wir wissen, von was wir reden. Wir wissen, was wir machen. Und natürlich ist es ein bisschen ein Knick fürs Ego, Aber es ist natürlich auch der Zeit geschuldet und die Leute sind vorsichtig. Wir haben kein Ballermann-Publikum, die jetzt in die Theater rennen. Aber wir müssen den Leuten auch klar machen, Leute, ihr seid im Theater schon sicher, weil die Theater wollen halt einfach, dass es weitergeht. Und das war halt gestern halt auch im Waltraub. Die Leute saßen da alle mit Masken. Es war so ein bisschen, man kam auf die Bühne und es war wie so ein Chirurgenkongress, vor dem man auftreten musste. Da fehlte nur noch so der Obduktionstisch. Naja, und das war relativ kurzfristig. Und wir haben halt einen Gast gehabt. Einen Gast, an dem wir schon ganz lange dran sind und der auf einmal anrief und sagte, ich will. Mhm. Und dann haben wir das ganz kurzfristig gemacht und die Einladungen sind zunächst auch nur an unsere Patreons gegangen, also an die Leute, die uns über Patreon unterstützen. Das ist etwas, was Martina Brandl auch macht, was viele im Moment machen. Die sagen, pass auf, ihr zahlt einen monatlichen Obolus und bekommt dafür extra Material, extra Content, wie man das so nennt, neudeutsch. Ja. Ne? Also ihr bekommt den Podcast eine Woche früher, ihr kommt mehr Infos. Und das war jetzt halt zum Beispiel Infos, pass auf, wir machen an diesem Montag im Majestics einen Live-Podcast vor ausgesuchtem Publikum mit einem Gast, der den Namen trägt, Bastian Pastewka.
Oh.
Und wir haben gestern 2 Stunden mit Bastian Pastewka auf der Bühne gesessen und mit Abstand und mit allem. Und Bastian wollte unbedingt und hat mich wirklich noch, ich will nicht sagen genervt, aber am Wochenende hat er mich stündlich angesimst und hat gesagt, was machen wir, wie machen wir das? Er ist ja auch ein sehr genauer und ich sage, pass auf, ja. Perfektionist. Ich sage, Bastian, pass auf, wir haben so viel Gesprächsthema. Ich bin froh, wenn wir durch die Hälfte von den Sachen hier durchkommen. Und wir haben über Jürgen Thormann gesprochen, mit dem er zusammengearbeitet. Er macht eine wunderbare Jürgen Thormann-Parodie. Wir haben darüber gesprochen, wie er Hugh Laurie trifft, wie er Jerry Seinfeld getroffen hat, wie er Loriot getroffen hat. Also es ist jetzt nicht nur Name-Dropping, es geht auch wirklich ins Detail. Wir reden über seine Anfänge, wir reden darüber, wie es war, mit seiner Serie Pastewka von Sat.1 zu Amazon zu gehen, was ja auch mal interessant ist, wo auch wenig Leute drüber reden. Und ich kann dir nur sagen, dass wir nachher alle so glücklich waren und die Leute auch so glücklich waren. Es sind Leute extra aus der Schweiz auch angereist teilweise. Und das ist wirklich was sehr, sehr Berührendes. Und wir haben nachher noch zusammengestanden und ich bin heute Morgen aufgewacht, habe gedacht, haben wir das gestern gemacht, wirklich? Ist das gestern passiert? Du kennst diese Abende. Ja. Und nochmal einen lieben Gruß an Bastian und ihr könnt das jetzt, das ist der 80. Podcast, der ist also für unsere Patreons jetzt schon diese Woche zu hören. Warte mal, diese Woche jetzt? Nee, nix. Also der ist für unsere Patreons früher zu hören und ich glaube der 30. Oktober, da geht der Podcast mit Bastian Pastewka, Streter Bender Strebech Nummer 80 online. Und das ist wirklich ein Fest, es macht unheimlich viel Spaß. Das ist toll. Also das muss ich jetzt einfach, du merkst, das muss raus. Ich muss das mal den Leuten erzählen.
Aber das du hast sowieso eine gute Woche. Also heute sabbeln wir und morgen machst du John Sinclair, ne?
Morgen habe ich, habe ja noch diesen kleinen John Sinclair YouTube-Kanal, den ich betreue, beziehungsweise den ich hoste. Mhm. Und da habe ich morgen tatsächlich wieder Aufnahmen in Köln bei Lübbe in der Gruft, also unten im Keller. Ja. Und da treffe ich morgen tatsächlich Jason Dark persönlich, also Helmut Rennegerd.
Es gibt ihn.
Den alten Dortmunder, genau, er ist aus seinem Dark-Room aufgestanden und kommt zu uns und er ist ja mittlerweile auch schon älterer Herr und wir haben uns auch schon ein paar Mal begegnet, auch schon ein paar Mal miteinander gesprochen und ich freue mich wahnsinnig drauf. Auch da.
Und dieses Interview oder diesen Podcast, den kann man bei YouTube sehen?
Den gibt es bei YouTube, das ist der YouTube-Kanal John Sinclair Night Talk. Mhm. Und da gibt es auch schon einen sehr, sehr schönen Talk mit der Lektorin von John Sinclair, mit der Britta Künkel. Und wir reden wirklich, man nennt das ist so geil, man nennt das in Englisch, we talk shop. Also wir reden quasi aus der Werkstatt raus. Das heißt, es ist jetzt nicht so, ja, was ist das denn, John Sinclair, sondern es ist wirklich für Fans und sie ist halt die Lektorin und sie redet halt auch darüber, wie es ist, über das Frauenbild von John Sinclair, was ich ein sehr, sehr fortschrittliches Bild schon finde einfach, weil Sinclair, das war nie so dein Ding, John Sinclair, oder?
Nie und gerade das Frauenbild ist doch entweder hysterisch oder dämlich,
nein,
oder?
Das ist eben bei John Sinclair eben nicht, mein lieber Freund.
Dann verwechsel ich das wahrscheinlich
Da muss ich dich als besser Wessi, muss ich den dummen Ossi mal ein bisschen zurechtstutzen jetzt hier, mein lieber Freund. Du hast die John Sinclair Hörspiele aber schon gehört, oder?
Ja, sicher, aber ich glaube, ich meine H.G. Francis. diese anderen
Nein, H.G. Francis ist ja, also oder wie ich ihn immer genannt habe, H.G. Francis, ja. Hans-Gerhard Franciszkowski, der ja die drei Fragezeichen geschrieben hat, also die Hörspiele geschrieben hat, der für Europa die ganzen, die Gruselserie und so weiter geschrieben hat. Jetzt klingelt es, kann ich aber leider, muss ich mal eben kurz, warte mal, ich kann gerade nicht, das ist jetzt live, dass die Post soll einfach weggehen. So, du bist wichtiger. Oder warte mal, Augenblick, warte mal.
Guck mal.
Ich guck mal eben. Moment, das ist jetzt alles live, ne?
Das
ne,
ist jetzt, wir, du, wir das bleiben ist, dabei.
Warte mal hier, Moment, ich gehe jetzt mal hier mit dir zur Tür. Ja. Der Postillon ist da.
Der Postillon da.
Merkt ihr mal, H.G. Francis, da war ich. Muss eben die Tür aufschließen.
Ja.
Guten Tag. Der Postillon. Der Postillon, lassen Sie das einfach liegen. Ist das für die Nachbarn?
Das ist auch eins für Sie.
Das ist eins für Sie. Lassen, das ist für Sie. Lassen Sie einfach, oder lassen Sie stehen, ich tue es rein. Ach, Sie sind sehr nett. Ich habe den nettesten Postboten von ganz Bochum. Dankeschön. Wie war nochmal Ihr Name?
Stefan Mazzuga.
Herr Stefan Mazzuga, unser Postbote, dankeschön. Da, oh, so, jetzt alles hier mit fünf Händen, wie ein Oktopus. Dankeschön, schönen Tag noch. So, das ist alles live, das ist menschlich.
Das lassen wir alles drin. Das lassen wir alles drin.
Das lassen wir alles drin. Jetzt fällt mir fast der Telefon aus der Hand. So, der ist wirklich super nett. Super nett. So, pass auf. H.G. Francis hat die Hörspiele geschrieben für Europa. Und ja. war auch Autor für Perry Rhodan. Und das ist was ganz anderes als Jason Dark. Das Frauenbild bei Jason Dark ist einfach sehr progressiv, weil er hatte immer Jane Collins, das war die Detektivin, er hatte immer starke weibliche Gegnerinnen, Asmodina und so. Und darüber rede ich halt mit Britta Künkel in dem Podcast.
Und ich denke, wir reden dann auch nochmal dezidiert in einem Special genau. Über Hörspiele und
über den
und
Grusel, Dinge. Das hätte man jetzt zum Oktober schön machen können, über den Grusel in der DDR.
Aber vielleicht machen wir ein Halloween-Special.
So, ja, dann vielleicht müssen wir gucken. Schaffen wir das doch? Dann machen wir nächste Woche. Dann machen wir nächste Woche
Halloween-Special. Machen wir nächste Woche machen wir ein Halloween-Special.
Herrschaften, ja, hallo.
Herrschaften, Respekt.
Ja. Aber Bastian ist auch super als Gottschalk übrigens auch. Ist ja fantastisch. Der war ja bei Wetten, dass.
Ja.
Der hat ja, das, aber da müsst ihr dann.
Also, nee, hör mal auf, darüber zu erzählen, weil die Leute sollen sich ja das anhören. Die Leute sollen sich das ja anhören.
Ja, aber du weißt doch, wenn ich einmal Quasselwasser getrunken habe.
Das Problem.
Nehmt euch ein Zimmer, hat doch irgendwann mal einer gesagt uns zu uns.
Ehrlich?
Ja, du bist doch auch so ein Kollege, genau wie mit Freddy Hormuth, mit dem ich dann irgendwann mal in der Garderobe nur über Bowie gesprochen habe, wo Lutz von Rosenberg-Lipinski reinkam und sagte: Nehmt euch endlich ein Zimmer!
Ich kann auf seine unnachahmliche Art und Weise.
Nee, er kam anders rein. Ich glaube, Lutz kam so rein. Aufhören, Herr Bender. Dieses Geseiere über David Bowie. Ich kann es nicht mehr hören.
Schöne Grüße nach Köln.
Schöne Grüße an den lieben Lutz auch. Ne?
Ja, sicher. Auf
die, das war jetzt ein Crossover. Lass uns über Boulevard reden. Wir kommen da nicht raus aus der Nummer jetzt.
Wir kommen so nicht raus. Ich würde vielleicht erstmal so für die... sagen wir mal, für die faktisch interessierten Bürger. Also Boulevardtheater steht ja eigentlich ja, nicht für Schmierenkomödie, das wäre jetzt gemein, aber so für Schwänke, Lustspiele. Ja. Man denkt natürlich sofort an Harald Junke, Willi Milowitsch und das ist auch alles richtig. Was aber ganz interessant ist, theatergeschichtlich betrachtet, ist, es war schon immer, und das ist bis zum heutigen Tage, es war schon immer Privattheater. Es kommt natürlich Boulevard, es kommt natürlich nicht aus der Taiga oder aus Japan, sondern es kommt tatsächlich aus Paris des 18. Jahrhunderts. Und es die erste Geschichte, klar, es waren Privattheater und es waren feste Theater, weil das Theater kannte man von den Jahrmärkten, also die Neuberin, die ja zum Beispiel im Gegensatz zu den Schaubuden, man nannte das tatsächlich Schaubuden, gab es dann irgendwelche Komödien, da sahst du dann den Teufel oder die betrogene ja. Ehefrau und ja. da gab es auf die Fresse. Und die Neuberin war die erste, die gesagt hat, ich will das nicht mehr machen, ich will auch wirklich interessante Geschichten, aber es war auf die Bühne bringen, auf die Jahrmärkte. Es waren aber trotzdem immer noch das fahrende Volk.
Ja.
Und es waren keine festen Häuser. Und das Bürgertum in Frankreich, in Paris, im 18. Jahrhundert und natürlich auch die Privatiers, die bauten dann also feste Theater und da wurden dann die Schwänke gespielt, was sehr, sehr interessant ist. Und das war eben nicht so wie heute, wie man das eben so kennt, Tür auf, Tür zu, Verwechslungen, ja, der Ehemann kommt nach Hause und sie hat die Frau hat aber noch irgendwie ein Verhältnis mit dem Masseur oder irgendwelche, so kennt man ja diese ganzen Geschichten, irgendwelche Verwechslungen. Es war, das Boulevardtheater war viel mehr gefasst, es hatte eben Elemente der Pantomime, es waren Zirkuselemente dabei, also Akrobatik, Singspiel natürlich auch. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant. Und wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, wird man relativ schnell feststellen, dass das Boulevardtheater in der Medienlandschaft der Bundesrepublik und eben auch der Deutschen Demokratischen Republik eine unglaubliche Relevanz hatte.
Okay.
Das ist wirklich, also diese Relevanz hat es tatsächlich nicht mehr, aber allein solche Boulevardhelden, wie ich es gerade gesagt habe, wie ein Pfitzmann oder Harald Junge und wie sie alle hießen, ne? Edith Hanke und Wolfgang Spier.
Wolfgang Kieling, ja,
Wolfgang
genau. Du hast mir ja vor ein paar Monaten schon eine wunderbare DVD geschickt, Pension Schöller.
Ja.
Das ist ja so ein absoluter Boulevardklassiker, da haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen. Da geben sich ja wirklich alle Wolfgang
Völz. Da sind alle dabei.
Wolfgang Völz ist dabei. Da geben sich alle wirklich die Klinke in die Hand. Mhm. Weil es ja wirklich dieses Tür-auf, Tür-zu-Ding ist. Jemand kommt rein, jemand geht raus. Und das ist ja auch ein totaler Klassiker gewesen. Und auch dieses Berlinereske. Und da kommt natürlich auch so eine gewisse Volkstümlichkeit rein. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, das ist immer so ein bisschen, ja, das ist ja nicht so richtig. Das ist ja, man rümpfte die Nase. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe, Theater, Film- und Fernsehwissenschaft zu studieren, 89 damals. Ein Schicksalsjahr, nicht nur für Deutschland, auch für mich. Musste natürlich Shakespeare und ja, die ganzen Griechen und Molière und so weiter. Und ich habe aber 1990 in einem Stück gespielt von Molière, das den Titel hat Der Menschenfeind.
Ja, na sicher. Ja.
Da habe ich den, ich glaube, den nicht den die Hauptrolle habe ich nicht gespielt. Ich glaube, er hieß Phil Lind. Das war so der dem Hauptdarsteller immer der Hauptrolle immer die Stichwörter auch gegeben hat. Also der Kumpel von ihm, der ja auch immer sein muss, weil sonst hast du ja einen Monolog auf der Bühne.
Ja.
Ne? Leute fragen sich immer, wieso gibt's 3 Fragezeichen? Ganz einfach, damit die sich unterhalten können. Warum hat Sherlock Holmes Dr. Watson, damit die miteinander reden können? Weil sonst es geht ja, das hast du ja, ne, auch bei Hörspiel brauchst du ja immer einen Sidekick. So, ich war der Sidekick. Und das war der Menschenfeind war wirklich, ich würde schon sagen, auch ein Boulevardstück auch.
Ja.
Also Molière.
Volkstheater.
Molière, auch der eingebildete Kranke und vor allen Dingen der Geizige. Das hat sehr starke, ich glaube nicht, dass man in Frankreich da fies für wäre, zu sagen, das ist Boulevard.
Nö, also ich glaube, da sind dann ab einer bestimmten Grenze oder ab einem bestimmten Punkt sind dann die Grenzen fließend, glaube ich, weil, wie wir ja auch wissen, solche Leute wie Louis de Funès zum Beispiel hat ja auch viel Theater gespielt und sehr, sehr viel Boulevardtheater gespielt.
Ja, ja.
Also zum Beispiel Oscar ist ein Boulevardtheaterstück.
Ist ein Stück, genau, ja, ja.
Oder Joe, also Hasch mich, ich bin der Mörder, ist ein Boulevardtheaterstück.
Ja.
Also wenn man sich das mal ein bisschen anguckt, ich finde das sehr interessant, also die Tradition des Boulevardtheaters, der Boulevardkomödie, ist in Frankreich nach wie vor sehr, sehr hoch und hat da eine kulturelle Bedeutung, die gerne mal so belächelt wird, die aber wirklich enorm ist. Und was ganz interessant ist, weil es ja ein Ost-West-Podcast ist, wir Ossis, wir haben ja immer Westfernsehen geguckt.
Ja.
Und dann haben wir natürlich Boulevardtheater aus dem Westen geguckt, ne? Heidi Kabel, also Ohnsorg-Theater,
ja,
das Milovic-Theater mit Milovic.
Wie hat meine Oma immer gesagt, da ist ja wieder der Milovic.
Der hat immer so gebrüllt.
Kennst du die, ich weiß nicht, was es ist, wo Günther Lamprecht den Boxer spielt? Oder ist, ich glaube, das Stück heißt auch Der Boxer. Und Willi Milovic sagt den Satz, Sie haben mich beleidigt, Sie müssen sterben.
Ja. Ist das nicht der Etappenheld?
Der Etappenhase oder so.
Der Etappenhase. Ja, ja. Also es gibt da so ein paar wirklich legendäre Stücke, auch mit dem Herrn Milovic. Und dann Komödienstadel aus Bayern und so.
Ja.
Und dann haben wir das natürlich geguckt, wir Ossis. Ne?
Ja.
Und dann kam Horst Sindermann vom ZK, vom Zentralkomitee der SED, und machte das zur Staatssache und sagte... Mhm. Es kotzt mich an, ich übertreibe das jetzt mal, ich kotze mich maßlos an, also ich kotze im Strahl, wenn ich daran denke, dass die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik das Fernsehen anmachen müssen, um mal lachen zu können. Das darf doch wohl nicht wahr sein, ich glaube, mir platzt gleich der Arsch. So, dann haben sie es also zur
Staatssache. Das war O-Ton jetzt, ne?
Das war O-Ton, Horst Sindermann.
Ja.
Und dann wurde das zur Staatssache gemacht und dann gab es auch Boulevardtheater in der DDR. Und was wirklich erstaunlich ist, es wurde meistens aus dem Fernsehtheater Moritzburg gesendet. Also es war ein wirklich kleines Mini-Theaterchen in Halle an der Saale, also eben auf der Moritzburg. Ja. Und es wurde eben zur Staatssache gemacht. Das heißt, es wurden natürlich in den seltensten Fällen, es wurden auch Stücke nachgespielt, meistens von russischen oder bulgarischen Autoren. Aber es waren in erster Linie DDR-Autoren. Und es wurde wirklich versucht, dass man sich so ein bisschen absetzt. Es fing erstmal damit an, dass sie wirklich die Crème de la Crème der DDR-Schauspieler genommen haben, natürlich die Komiker, und es war wirklich alles am Start, was Rang und Namen hatte, natürlich solche Leute wie Gerd E. Schäfer, aber auf den komme ich nochmal genauer zu sprechen, und dann Helga Göring, Heinz Behrens, Helga Hahnemann, die ja die Nummer 1 unter den Komikerinnen überhaupt war.
Ja, das sagt selbst mir was jetzt gerade, ja.
Helga Hahnemann, natürlich Rolf Herricht, der von Herricht und Preil, und der wunderbare Herbert Köfer, der ein Charakterdarsteller ist, das heißt, der hat in solchen Filmen wie Nackt unter Wölfen wirklich böse Nazis gespielt, konnte aber eben auch Komödie. Herbert Köfer, was ganz interessant ist, hat dann relativ pfiffig nach dem Mauerfall sofort reagiert und hat ein eigenes Boulevardtheater, also hat eine eigene Bühne, also eigenes Tourneetheater. Herbert Köfer ist 99 Jahre alt und wird am 17. Februar 2021 100 Jahre alt. Und man trifft ihn immer wieder in Berlin auf irgendwelchen Premieren. Ja. Ich habe ihn jetzt vor kurzem irgendwo bei Oliver Kalkofe gesehen. Er ist immer noch interessiert, er ist immer noch unterwegs, er ist 99. Ja. Der spielte eben auch mit und so. Und es gab dann eine Serie, und deswegen habe ich gesagt, Gerd E. Schäfer war eigentlich der, ich will nicht sagen der Willy Milowitsch der DDR, aber man kann es eigentlich schon so sagen. Er war der Boulevardschauspieler, er war der Komiker in Sachen Boulevardtheater. Und er hatte dann mittlerweile eine eigene Serie. Es gab ein Stück, das war die sogenannte Maxe-Baumann-Reihe. Mhm. Maxe, keine Ferien für Max. Und das war unfassbar erfolgreich. Und im Laufe der folgenden 10, 15 Jahre, das fing 1976 an, gab es dann 8 Maxe-Baumann-Stücke. Und das war immer relativ ähnlich wie Ekel Alfred. Also es war immer wieder die gleiche Besetzung. Ne? Das hieß dann irgendwie keine Ferien für Max, Max auf Reisen, Max in Blau, Überraschung für Max. Und es waren immer wieder die gleichen Schauspieler. Und es gab aber eben auch, was ganz interessant war, auch Lieder darin, oder es gab dann eben auch mal eine Varieté-Nummer, wenn das irgendwie passte, oder dann gab es Gastauftritte von Gojko Mitic. Also man versuchte beim Boulevardtheater nicht das Boulevardtheater auszuloten, aber sich so ein bisschen abzusetzen. Ja. Und das Boulevardtheater, gerade diese Maxe-Baumann-Reihe, war unfassbar populär, und es war kein DEFA-Indianerfilm oder kein Polizeiruf, der die höchste Einschaltquote in der Geschichte des DDR-Fernsehens hatte, sondern es war ein Maxe-Baumann-Schwank, und der hatte eine Einschaltquote von 72%. Und das war der höchste Wert in der Geschichte des DDR-Fernsehens. Und da kann man mal sehen, was für eine Sehnsucht wir Ossis nach Lachen hatten und wie beliebt eben auch Gerd E. Schäfer war.
Wie war das denn? Das Kabarett hatte ja, wir haben ja schon auch über das Kabarett gesprochen, das Kabarett hatte ja auch mehr Bedeutung, oder auch jetzt noch natürlich noch, aber gerade in der Diktatur hat Unterhaltung und die leichte Muse, sag ich jetzt mal, und dann nehme ich mal das Kabarett und das Boulevard auch damit rein, hatte das denn mehr als jetzt Eskapismus, oder wir wollen jetzt einfach mal lachen, oder war da auch unterschwellige Gesellschaftskritik eingebaut? Oder war das komplett weg?
Es war immer so ein bisschen, war auch mit drin, so dass es war natürlich sehr moralisch, aber im Großen und Ganzen war es, wenn man mal ganz streng ist, es war so das bürgerliche Boulevardtheater.
Okay.
Ne? Also es war eben so verteilt, ne? Es gab eben diesen Maxe Baumann, das war ein nörgelnder Rentner, ähnlich wie Ekel Alfred.
Ja. Ein Herz und eine Seele.
Ein Herz und eine Seele. Ja, genau. Und in gewisser Weise ist ja Ekel Alfred auch so ein bisschen, also ein Herz und eine Seele ist ja auch so ein, nicht Boulevardtheater, aber doch
Doch. In gewisser Weise schon.
Ne?
Ich würde sagen, Herz und eine Seele ist ja auch adaptiert worden von Wolfgang Menger.
Ja.
Hat ja ein englisches Vorbild gehabt. Und dessen Name mir gerade nicht einfällt. Schade, in dem Moment, wo man Pastewka braucht, ist er nicht da. Für das sofort aus der Pistole. Das ist unfassbar. Da war natürlich bei Ekel Alfred war natürlich ganz viel Gesellschaftskritik einfach drin, ja. Weil es gegen die Sozis war und gegen den Russen und so weiter. Das war auch schon gewagt, fand ich. Also wenn man sich das heute anguckt, denkt man, ne, der scheiß Willy Brandt und so. Ne? Und
das war schon, da
wurde schon einfach auch auf eine sehr humorvolle, leichte Art und Weise, aber auch das Zeitgeschehen auch mit
kommentiert. Ja, es war aktuell und es war frech und er war wirklich überhaupt nicht politisch korrekt. Und wenn man sich das heute anguckt, ist es wohltuend, wie politisch unkorrekt er ist.
Ja.
Er sagt dann zu seiner Frau Elisabeth Wiedemann, ne, er sagt dann immer wieder dusselige Kuh und so.
Dusselige Kuh, genau.
Ja, dusselige Kuh, das traut sich eigentlich nur noch heutzutage Robert Geis, sowas zu sagen. Und jedenfalls die Rollenverteilungen bei Maxe Baumann oder überhaupt im Boulevardtheater, also im Fernsehen, war ähnlich wie im Westen. Also wie gesagt, der Maxe Baumann, der nörgelnde Rentner, dann mit seiner strengen, moralisch einwandfreien Frau, gespielt von Helga Göring, das war eigentlich so auch so eine Charaktermimin. Dann hatte er einen Sohn, der war so ein bisschen vertrottelt, logischerweise. Und der hatte eine herrschsüchtige Frau gespielt von Margot Ebert. Margot Ebert wiederum war eigentlich eine Opernsängerin. Und die machte mit Heinz Quermann einmal im Jahr zwischen Frühstück und Gänsebraten eine Sendung, über die wir auch noch mal reden werden müssen. Und dann
hatte du hast sie schon mal erwähnt. Also der
Titel, ich hatte sie schon mal
erwähnt. Der Titel klingelt bei mir ein Glöckchen an.
Ja, natürlich. Und dann hatte der Maxe Baumann hatte eine ehemalige Kollegin, die wurde gespielt natürlich von der überlauten, quirligen Helga Hahnemann.
Ist die dann immer so? Ist das so?
Und das war... Also es war natürlich zum Brüllen und dann kam Herbert Köfer um die Ecke und Gojko Mittich und weiß, also so. Und das war natürlich ein Garant für Humor und das ging wirklich ab wie ein Zäpfchen. Und ich weiß allerdings wirklich nicht, wie das Boulevardtheater oder das Volkstheater in der DDR, also in der DDR-Theaterlandschaft gepflegt wurde. Meines Wissens gab es das nicht wirklich. Es gab natürlich Komödien im DDR-Theater. Also in den 70er und 80er Jahren gab es dann solche Komödien wie von Dario Fo. Ne? Also solche Sachen gab es.
Der Teufelschiss und diese Sachen.
Ja, genau. Ne?
Genau, ja.
Und ich weiß noch, dass ich den Nackten Wahnsinn von Michael Frayn, hast du das eigentlich mal gesehen?
Nein.
Der Nackte Wahnsinn ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Theaterstück. Wahrscheinlich die genialste Theaterkomödie, die man sich vorstellen kann.
Doch, natürlich, jetzt weiß ich es wieder. Ja, sicher.
Was ja in drei Akten ist.
Ja.
Und zwar das Lustige, also diese Idee ist simpel und schlichtweg genial, muss man wirklich sagen. Und zwar, du siehst im ersten Akt von vorne als Zuschauer die Generalprobe zu einer Boulevardkomödie. Und da wird nicht nur das Stück vorgestellt, sondern du siehst einfach die Kämpfe der Darsteller untereinander und des Regisseurs und des Souffleurs und des der ganzen Leute, die da arbeiten. So. Und das ist schon mal lustig. Dann kommt der zweite Akt. Die ganze Bühne wird gedreht, also umgedreht um 180 Grad und du siehst sozusagen die Bühne von hinten und du erlebst die Premiere und siehst dann einfach, du hörst, wie die Darsteller spielen und siehst aber im Vordergrund siehst du also die Hinterbühne, wie die sich bekämpfen und wie sie sich ein Bein stellen, was urkomisch ist. Und dann kommt eigentlich die beste Szene, dann kommt der dritte Akt und das ist die 50. Vorstellung irgendwo in der Provinz. Du hast das Stück schon zweimal gesehen. Und dann weißt ja, worum es geht. Und du merkst dann plötzlich, wie sie sich gegenseitig die Witze wegnehmen, die Pointen, wie sie das Tempo verschleppen, wie sie schneller sprechen, was wegnuscheln, wie sie überhaupt keine Lust mehr haben. Und du liegst wirklich unterm Stuhl. Und das ist eigentlich so die Königsform des Boulevardtheaters.
Ja. Also rein die ganze Physis. Hast du denn jemals Boulevard gespielt? Ich meine jetzt nicht Krippstheater. Wir müssen über Kindertheater in einem separaten Folge mal drüber sprechen, weil ich ja auch Kindertheater gespielt habe früher und du ja auch. Da treffen ja auch Welten aufeinander. Aber hast du Boulevard mal gemacht?
Nicht wirklich.
Okay.
Nee.
Was heißt nicht wirklich?
Nee, also ich habe mal, aber das ist eben auch kein Boulevardtheater. Nee, also das Klassische, ich habe mit Andreas Hoppe, dem ehemaligen Assistenten von Ulrike Volkerts, der Kopper hieß er. Mit dem habe ich Frank und Stein gespielt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Hast du Frank und Stein gespielt? Weil das ist ja auch ein absoluter. Das ist, sag mir nochmal,
Ken Campbell heißt er.
Ken Campbell, genau.
Und der hat etwas
Gastauftritt hat, ganz kurzer Funfact, einen ganz kurzen Gastauftritt hat in Ein Fisch namens Wanda.
Nein.
Ja, doch.
Ach doch. Und welche Stelle und was macht er?
Dass er nimmt ein Telefonat an und von glaube bei der Polizei oder sagt irgendwie Thank you, Denada, sagt er so. Das ist ein ganz kurzer Auftritt nur.
Großartig. Naja, und ganz kurz nur Frank und Stein, was ist das? Also das ist eigentlich eine Unverschämtheit, was Ken Campbell da gemacht hat. Und zwar er hat mit seinem Kumpel, ist er Ire oder Schotte, ich weiß es gar nicht, was er für ein Landsmann ist, er hat einfach den Frankenstein-Film von 1935 mit Boris Karloff 1:1 nachgespielt. Ja. Also mit Vorspann, Abspann und auch mit der Vorrede, mit der Warnung, die ja der Produzent noch macht, die wirklich im Originalfilm drin ist. Ne? Es kann sein, dass da schockierende Momente sind und so, das gibt es im Originalfilm. Und das hat er 1:1 nachgespielt, also Frame by Frame kann man fast sagen. Mhm. Und dann sagt ein Kumpel, schreib das doch mal auf. Ja. Und dann hat er das gemacht und dann hat er das als Stück weltweit verkauft und es war in den 80ern und 90ern war das ein Welterfolg. Und ich habe das
im Kino auch. Ich habe es mal im Kino gesehen. Auch zwei Leute haben es im Kino gespielt.
Und es war sehr lustig. Aber das ist eigentlich nicht wirklich Boulevardtheater. Das war ein großer Theaterklamauk.
Na gut, es gab das ist immer so diese große Unterscheidung. Was ist Boulevard, was ist nicht? Ist Molière Boulevard? Ist der geizige Boulevardstück? Kann man sagen, Shakespeare hat Boulevard gemacht, die lustigen Weiber von Windsor? Das sind Komödien, da sind Boulevardeske Elemente auf jeden Fall drin. Wenn du an was ihr wollt denkst, an die Szene, die berühmte Szene mit Malvolio, mit den gelben Strümpfen, das ist Boulevard. Das ist definitiv, das da hat Shakespeare hat natürlich auch alles gemacht. Aber ich glaube, wir Deutschen, oder ich habe zumindest dieses Gefühl gehabt, als ich da in diese Theaterwelt reingeschaut habe, wir haben ja in Bochum eins der besten deutschsprachigen Theater der Welt, muss man einfach sagen, oder im deutschsprachigen Raum.
Im deutschsprachigen Raum seid ihr wirklich ziemlich weit vorne, das stimmt.
Ziemlich weit vorne und das war in der Zeit, als ich dann wirklich so eine heiße Phase hatte, war dann halt Franz Patrick Steckel, der Intendant, Andrea Breth hat inszeniert und Andrea Breth hat Shakespeare gemacht, Andrea Breth hat alles gemacht, unter anderem auch Schöne Bescherung von Alan Ackburn, ein Weihnachtstheaterstück Boulevard und da weiß ich noch, da wurde in meinem Umkreis, in meinem studentischen Umkreis immer so die Nase gerümpft, das ist ja nur Boulevard, Bar. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn die Leute doch Spaß haben und sich daran erfreuen, dann ist das doch okay. Ja. Womit habt ihr denn ein Problem? Und ich glaube, das ist so was sehr typisch Deutsches. Da haben die Engländer keine Berührungsängste. Wenn du an das West End denkst in London, da laufen alle Stücke und da läuft auch mal ein Boulevardstück und die großen Film- und Fernsehschauspieler kloppen sich darum, auch mal in einer Boulevardkomödie zu spielen.
Ja.
Deswegen ist es die Frage, wie es in Frankreich halt auch war und in der DDR. Aber ich habe da auch so ein bisschen nicht meine Probleme mit gehabt, aber es hatte so eben immer so diese Anmutung, das ist was meine Oma geguckt hat, das ist was meine Eltern geguckt haben und davon distanziere ich mich jetzt, weil jetzt ist das große Theater, jetzt gucke ich Heiner Müller und bla bla. Es gab aber zum Beispiel, weil wir ja schon mal bei Germania Tod in Berlin waren, es gab ja die wunderbare Inszenierung Germania Tod in Berlin in Bochum, die ich mehrmals gesehen habe, bestimmt 10-mal. Wie gesagt, die Eintrittskarten haben 5 Mark gekostet damals für Studenten. Da ist man einfach ins Theater gegangen.
Ja.
Und da gab es eine wunderbare Szene mit Ich bin der Müller von Potsdam und das ist meine Mühle.
Ja,
und diese Clown-Szene, da habe ich zum ersten Mal Armin Rohde gesehen.
Ja.
Der war der Müller von. Und nachher habe ich dann ihn natürlich dann auch kennengelernt und er hat ja auch eine Clowns-Ausbildung.
Ja.
Und das ist richtig geil gewesen. Das war in diesem Heiner Müller-Stück und ich glaube, das war von Heiner Müller auch so intendiert. Das war wie bei Shakespeare, der Comic Relief, der Torwächter beim Macbeth, der Porter und so. Ne? Es gab immer diese Momente oder die Totengräber bei Hamlet.
Ja.
Es ist nur so, dass in Deutschland oder in meinem Umfeld immer so ein bisschen über Boulevard die Nase gerümpft
wurde. Ich glaube, dass das Grundproblem bei uns Deutschen ist, wir haben unglaubliche Angst, unter Niveau zu lachen. Das ist unser Problem. Also überhaupt lustige Sachen, ich weiß nicht und so. Und hat es denn auch Niveau? Und also es ist, der Deutsche möchte gerne mit Niveau lachen und möchte nicht unter Niveau lachen. Und unterm Strich ist es wirklich Wurst. Und ich finde es auch so interessant, worüber manche Leute lachen. Und beziehungsweise, ich treffe ja nun auch wirklich viele, viele Menschen. Und ich habe mal viele, viele Menschen getroffen vor Corona. Und dann triffst du auf Leute, die wirklich über Sachen, also dann triffst du irgendwie einen Geschichtsprofessor oder einen wirklich einen super, und der lacht sich bei Mario Barth schlapp und wirklich blasen. Und er hat recht.
Das ist in Ordnung.
Und das ist absolut in Ordnung.
Wenn ihr lachen wollt, dann lacht bitte, ja. Natürlich gibt es Sachen, wo man sagt, oh, das ist jetzt aber ne, nicht PC und was denn, wollen wir die Diskussion gar nicht lostreten. Und natürlich wird gerade beim Boulevard auch sehr viel mit Geschlechtersachen und so weiter gespielt und sehr viel mit Klischees natürlich auch. Ja. Aber es gibt auch sehr, sehr kluge Boulevardstücke. Ich habe das große Vergnügen gehabt, dass ich mit einem Bühnenpartner viele Jahre unterwegs war, mit Hans-Peter Lenkheim, der dann irgendwann mal angefangen hat, Boulevardtheater zu spielen. Und zwar in den Stücken von Sigi Domke. Sigi Domke, muss ich dazu sagen, ist der Co-Autor von Herbert Knebel und war früher Mitglied von Herbert Knebels Affentheater.
Aha.
Und Herbert Knebel ist ja eigentlich schon eine Boulevardfigur.
Ja.
So wie eigentlich der Enkel von Jürgen von Manger. Wenn es einen Enkel, einen Erben gibt von Jürgen von Manger, ist das Herbert Knebel.
Ja.
Und Sigi Domke hat dann irgendwann mal angefangen, Stücke zu schreiben.
Ja.
Das erste Stück war, hieß auch Freunde der italienischen Oper. Ein Zitat aus Manche mögen's heiß. Das ist der Deckname für die Mafia.
Ja.
Und das war wirklich so eine, Ekel Alfred will ich nicht sagen, aber so eine Ruhrgebietsfamilie in den 60ern und so weiter. Und der hat halt Stücke geschrieben. Er kann halt den Ruhrgebietsduktus genau treffen, ohne es dick zu machen. Also das war richtig, also in echt. Und Hans-Peter hat den Vater gespielt und ich saß bei der Premiere zusammen mit meinem Freund Jochen Malmsheimer. Und du kennst Jochen auch. Und
ja,
Jochen ist auch einer, der über jeden Scheiß lacht. Also der sagt, er lacht gerne auch unter Niveau.
Ja.
Und wir saßen da und wir haben uns wirklich gegeneinander, wir mussten uns festhalten, damit wir nicht vom Stuhl rutschen, weil es so scheiße komisch war.
Ja.
Und wo ich dann auch merkte, natürlich, weil ich Hans-Peter kenne und halt auch auch Leute kenne, die da mitgespielt haben, dachte ich so, ey, das ist ganz schön schwierig. Das ist ja nicht so einfach.
Ja.
Es ist ja auf der einen Seite nicht einfach, Leute zum Lachen zu bringen, wie wir ja wissen, aber das mit einer Dramaturgie zu machen, mit einem Handlungsbogen zu machen, ohne dass die Leute sagen, ja, jetzt wird's aber blöd. Das ist, ich finde ganz ehrlich, das ist viel schwieriger, als jetzt so einen tragischen Hamlet zu machen, ohne dass du niederzureden. Aber ich glaube wirklich, eine Komödie zu machen, ist einfach schwieriger, weil du einfach die Leute länger, mehr an der Stange halten musst mit Gags
und. Naja, es ist einfach, wie hat Brecht so schön gesagt, das ist das Leichte, das so schwer zu machen ist.
Und da hat er wieder recht.
Da hat der Olle Brecht natürlich recht.
Hat der Brecht hat
immer recht. Nein, aber es ist einfach Timing. Ne? Also wenn ich Tür auf, Tür zu, ist das auch eine Art von Timing und auch von Dynamik. Und eben so dieses Hetzende und jetzt kommt mein Mann, Tür zu, Tür auf, babam, babam, babam. Aber du kannst es eben auch nicht neu machen. Also wenn du wirklich diese klassische Geschichte hast und das ist natürlich dann die Schwiegermutter, die dann nervt und die dann rumpoltert und die wirklich alles vermasselt und dann kommt der blöde, vertrottelte Sohn, der irgendwie gar nichts schnallt und dann kommt die Ahnungslose plötzlich um die Ecke und so. Du kannst es auch nicht neu erfinden, aber du brauchst eben ein Ensemble, die ein gutes Händchen und einen Riecher haben für Timing. Und
die zusammenspielen.
Das ist wie ein
Fußballspiel. Du spielst dir die Bälle gegenseitig zu, du nimmst den Pass an, gibst ihn weiter, du musst darauf achten, dass du den anderen Raum lässt. Ne? Natürlich gibt es da Rampensäure. Ich denke jetzt dann auch wieder an Pension Schöller, an diese Inszenierung, die du mir geschickt hast, wo ja wirklich alle mitspielen und Brigitte Mira und alle möglichen. Und aber auch, ich meine, Junke ist da natürlich der absolute Star.
Junke ist da göttlich, weil er wirklich, wenn ich da noch mal ganz kurz reingrätschen darf,
natürlich.
Weil er wirklich wie aus dem Lehrbuch zeigt, wie man es macht.
Ja.
Also in
und
Sachen,
wie man den anderen Figuren auch die Räume lässt, obwohl er die Rampensau ist.
Er ist die Rampensau, er steht vorne und er schießt die Witze raus, die gar nicht so lustig sind, aber wie er das macht.
Das ist herrlich.
Und
das ist
mit einer Könnerschaft und mit einem Charme und wirklich mit einer Lockerheit, also traumwandlerisch, muss man wirklich sagen. Und man guckt sich das an, ich glaube, es gibt es sogar bei YouTube. Es ist wirklich wunderbar. Das ist ganz toll.
Ja. Hast du denn Sunny Boys gesehen mit Wolfgang Spier und ihm, Neil Simon?
Nee, habe ich leider nicht.
Oh, das ist fantastisch. Ich meine, Sunny Boys ist auch zum Beispiel Boulevard. Würde ich sagen, Sunny Boys ist ein Boulevardstück, oder? Ja. Die beiden alten Komiker.
Ja, natürlich.
Es gibt die Verfilmung mit George Burns und Walter Matthau.
Ja.
Und es gibt auch eine mit Peter Falk und Woody Allen.
Das stimmt.
Und es gibt halt eine mit Wolfgang Spier und Harald Junke.
Ja.
Und da haben die Engländer auch sich nie drum geschissen. Ich habe einmal in meinem Leben, ich habe selber nicht Boulevard gespielt, muss ich sagen, also vielleicht, wenn man jetzt Molière nimmt, aber ich habe einmal eine Boulevard-Komödie, und jetzt kommt's, inszeniert.
Nein.
Und habe da gemerkt, wie schwer das eigentlich ist. Das ich habe inszeniert, damals 1995, das Ende vom Anfang von Sean O'Casey, ein irischer Autor.
Ja.
Und das handelt eigentlich davon, dass zwei irische Freunde zusammensitzen und warten, dass die Frau nach Hause kommt und versuchen, den Haushalt zu schmeißen und dabei das ganze Haus demolieren. Also am Ende ist alles kaputt.
Ja.
Und das wurde mal inszeniert von Andrea Breth, um wieder auf Andrea Breth zu kommen, am Wiener Burgtheater, und da ist wirklich die ganze Bühne kollabiert. Die haben natürlich ein ganz anderes Budget gehabt als wir.
Ja.
Wir hatten da mit so Tricks gearbeitet, dass dann so ein Brett, so ein Regal runterkommt. Auf dem Regal waren dann so Campinggeschirr, damit das nicht kaputt gegangen ist. Dann haben wir das noch eingemehlt, damit das Mehl runterkam und alles Mögliche. Und ich habe das inszeniert in einem winzig kleinen Theater, auf einer Hinterbühne quasi, in Bochum. Das nannte sich Ecco Homo, das Theater. Das übersetzt heißt, siehe dort ein Mensch, nicht irgendwie, guck mal, da ist ein Schwuchtel, sondern
Ecke. Da ist ein Hümmel.
Und ich habe das inszeniert mit zwei Freunden von mir, also das war mal, ich würde jetzt nicht sagen, das waren damals Schauspieler, aber sie haben halt drin gespielt, mit Namen Frank Gosen und Jochen Malmsheimer.
Muss man die kennen?
Ich weiß es nicht, ob man die noch kennt. Also damals Tresen lesen.
Und ja, na klar.
Ja. Die haben gesagt, Hennes, wir wollen unbedingt Theater spielen, hast du Bock, das zu inszenieren? Und ich so, okay, wir sind befreundet, ist das eine gute Idee? Und es war echt Arbeit, muss ich sagen. Es war unglaublich viel Arbeit. Vor allen Dingen einer von beiden war doch sehr störrisch. Ich sag jetzt nicht welcher.
Ja.
Wenn man dem gesagt hat, geh mal von rechts nach links, ist er von links nach rechts gegangen. Also sowas hat er. Also es war nicht schwierig. Aber es hat wunderbar funktioniert und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Am Ende war die Bühne total eingesaut. Wir haben noch ein Warten auf Godot-Zitat noch reingebracht. Sogar
sehr
noch.
Schön.
Und ich habe aber gemerkt bei der Inszenierung, scheiße, das ist wirklich schwierig. Also da mit der ganzen Physis allein umzusehen, wann kippt da was um, wann passiert das und so. Also das, so Special Effects, also Tricks, und das hast du ja beim Boulevardtheater auch, allein, dass die Tür aufgehen muss und zu und da fällt was um. Das ist schon wirklich, das ist Timing und das ist Boulevard, das ist Vaudeville eigentlich, wo wir über die Marx Brothers gesprochen haben.
Ja, auch Slapstick.
Ja, ja. Slapstick, genau, Slapstick ist es. Und da, das war so meine letzte Berührung, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin jetzt im Boulevard. Und ich habe, und jetzt kommt's, ich habe das Ende vom Anfang dann nochmal gesehen, im Theater im Rathaus in Essen.
Ja.
Und zwar gespielt vom Zwinger-Trio.
Ja.
Ja, die haben das nämlich auch gemacht. Und da sind wir wieder, die sind ja aus
Dresden.
Aus Dresden, genau. Das ist Dresden. Tom Pauls und Dings. Und da habe ich die auch kennengelernt und getroffen. Und das war lustig, wir standen da in der Garderobe und auf einmal kam Wolfgang Spier rein.
Mm.
Und der hatte da irgendwie was auch inszeniert, weil es auch das Theater im Rathaus in Essen ist, auch so ein Boulevardding. Und auf einmal stand da Wolfgang Spier und ich erstarrte zur Salzsäule. Wolfgang Spier, für mich natürlich Sir Didymus aus Labyrinth, die Stimme von Sir Didymus aus Labyrinth. Aber das war wie so eine Erscheinung, da steht Wolfgang Spier. Und die haben das halt auch inszeniert als so eine richtige Slapstick-Komödie. Richtig so Marx Brothers, Vaudeville-mäßig. Das war richtig, richtig geil.
Ja, schön. Aber was, ich meine, letztendlich bist du dann als Regisseur ein bisschen wie ein Uhrmacher. Ne? Also du guckst dir das ganze Ding an und das läuft wirklich, das muss am Schnürchen ablaufen. Und ich meine, wenn man die Louis de Funès-Filme sich anguckt, also Hasch mich, ich bin der Mörder zum Beispiel oder Oscar, ne? Das siehst du auch, ne? Also da kommt der rein, und meine Louis de Funès ist eigentlich der beste Darsteller, den man sich vorstellen kann für Boulevardtheater. Diese Rennerei und diese Hektik und so. Und das braucht es eben auch. Aber was ganz interessant ist, dass es theatertechnisch gesehen eigentlich eine Renaissance des Boulevardtheaters gibt. Also sie kommt, das Boulevardtheater kommt wieder auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich habe das Mitte der 90er Jahre habe ich das gesehen, und zwar Jasmina Reza, eine sehr, sehr gute französische Autorin, hat ein Stück geschrieben, das heißt Kunst. Und das lief an der Schaubühne.
Ja, ja,
das lief natürlich an der Schaubühne mit einer Weltklasse-Besetzung, nämlich mit Udo Samel, Peter Simonischek und Gerd Warmeling. Beides ja,
ist ein Dreierstück, genau.
Ja, ja, es sind drei Männer. So, und Peter Simonischek werden die meisten kennen aus Toni Erdmann. Jedenfalls, und dieses Stück war so wahnsinnig erfolgreich, lief, glaube ich, 25 Jahre, bis vor zwei Jahren lief das. Dann sind sie von der Schaubühne, sind sie dann rübergewechselt zum Renaissance-Theater. Und das waren eben drei Männer im mittleren Alter, die so über ihr Leben gesprochen haben.
Ja.
Und das war urkomisch. Und Jasmina Reza hat dann ein Folgestück geschrieben, das hieß Der Gott des Gemetzels. Was auch, was sehr bitter ist, aber auch eine gewisse Fröhlichkeit. Das ist auch, gibt's auch als Verfilmung.
Roman Polanski, Kate Winslet, ja, ja. Christoph Waltz und
Jodie Foster.
John C. Reilly.
Ja, genau. Ein sehr, sehr guter Film.
Das hat 80 Minuten lang nur, ganz schnell, geht ganz schnell.
Ein ganz schneller Film und auch wirklich sehr gut. Und man kann auch so den Bogen auch weiterspinnen. Und da kommt man wieder bei den Franzosen an, die dann eben auch moderne Boulevardkomödien schreiben, die wirklich auch zeitgemäß sind. Also wie zum Beispiel Der Vorname, was eigentlich ein Boulevardstück ist. Und das gibt es als Film. Und Sönke Wortmann hat das dann nochmal nachgedreht. Genau. Und ich finde, die deutsche Verfilmung finde ich sehr gelungen. Mit fantastischen Schauspielern. Und das Gleiche hat ja dann nochmal Elias Mbarek gemacht mit Das perfekte Geheimnis. Ja. Was ja auch ein Boulevardstück ist. Und also im Original. Und das finde ich eben sehr, sehr interessant, dass das eben gesellschaftlich weiter sich entwickelt hat, weil ich glaube, das war einfach das Problem, dass da so gesellschaftliche Strukturen in den 70er, 80er Jahren gezeigt wurden, die eigentlich 50er Jahre mäßig waren. Mhm. Ich glaube, das war das Problem, warum sich viele Leute daran gestört haben, die dann einfach gesagt haben, das geht eigentlich gar nicht. Und wenn man einfach die Boulevardkomödie, also diese Slapstick-Komödie in die heutige Zeit übersetzt und einfach gerade mit diesen ich will nicht sagen Problemen, aber mit diesen Themen, die wir haben.
Die Themen, ja, ja.
Die Themen, ob das politische Korrektheit, Gender waren oder auch nicht Gender waren. Und diese ganzen Sachen, politische Diskussionen, rechts, links, wenn man das gekonnt und klug in eine Boulevardkomödie packt, ist man, glaube ich, ganz weit vorne. Weil es gibt eigentlich nichts Befreienderes und Glücklichmachenderes, als wenn man wirklich über den Wahnsinn des Alters lachen kann.
Das stimmt. Oder ich denke auch an Männerhort, was ja auch
angefangen
worden ist.
Ja.
Das habe ich ja noch. Hast du das gesehen damals in der Komödie am Kudamm?
Ich habe gar keine Karten gekriegt. Das war immer ausverkauft.
Okay, ja. Ich bin dann irgendwann mal so reingegangen, weil ich einen von den Darstellern kannte. Das lief halt in Berlin mit Christoph Maria Herbst, mit Michael Kessler und mit Bastian Pastewka.
Ja, genau.
Und da war ich gerade an dem Abend, also ich war in der Woche in Berlin und ich glaube, das muss um Weihnachten gewesen sein, weil zeitgleich war die King Kong-Premiere. Im Sony Center. Und ich glaube, ich habe noch alle Leute, die ich kenne, angerufen, ob ich irgendwie auf die King Kong-Premiere komme.
Von Peter Jackson.
Und dann habe ich Bastian angerufen und hat gesagt, nee, aber komm doch zu uns. Und dann habe ich mir das angeguckt. Und es war natürlich auch total großartig, weil auch dann wieder Michael Kessler zu sehen, den ich ja damals gesehen habe in seinen Anfängen noch am Bochumer Schauspielhaus, als Moritz in Frühlingserwachen.
Ja.
Und auch da, wo ich dachte, das ist ja auch ein Stück, was auch durchaus zeitgemäß ist und wo man so denkt, lächelt da nicht drüber. Das sind Stücke, die auf eine leichte Art und Weise die Themen der Zeit halt auch anpacken. Und das waren die Dinger natürlich damals auch. Der Geizige, Pension Schöller und so weiter. Natürlich musste das auch immer in
Zeitkontext. Und nicht zu vergessen, der Raub der
Sabinerin. Der Raub der Sabinerin, natürlich, ganz klar. Aber natürlich nach dem Krieg wollten die Leute ja erstmal auch einfach mal durchatmen.
Ja.
Und einfach mal so, und das ist halt auch das, und da kommen wir wieder zu unserem Beruf, und da kommen wir vielleicht auch zum Schluss, Ich würde sagen, das ist das, was die Leute im Moment wollen auch. Ja. Natürlich wollen die Leute auch ein bisschen abgeholt werden und sagen so, das ist schon blöd gerade mit dem Klopapier, wo ich denke, Leute, ich habe da vor 2 Monaten einen Gag drüber gemacht, müssen wir das jetzt nochmal durchmachen, dieses Thema? Wir haben es gerade einmal durchgemacht, ihr müsst nicht Klopapier horten, das muss nicht sein. Das erwähnt man dann und dann sagen die Leute, ja, stimmt, hat er irgendwie auch recht und dann ist gut. Ja. Aber im Moment wollen die Leute einfach auch mal lachen und mal wieder was Fröhliches haben, denn ja, die Stimmung in diesem Land, ich weiß nicht, wie du es ist, ist echt übel gerade.
Also es ist, naja, das ist, also, ja, die Stimmung ist, ich glaube, die Stimmung ist deswegen übel oder angespannt, sage ich jetzt mal so. Und deswegen ist Humor einfach wirklich vonnöten, weil es einfach schon seit vielen, vielen Monaten ist.
Ja.
Und die Politik versucht mit hoher Verantwortung darauf zu reagieren. Manchmal sind sie sensibel, manchmal sind sie nicht so sensibel, manchmal machen sie es richtig, manchmal machen sie es auch nicht richtig. Und ich finde das absolut okay, wenn sie es auch mal nicht richtig machen, weil sie sind auch nur Menschen und sie sind auch, das merkt man an vielen Stellen, auch überfordert, weil sie auch gar nicht wissen, wie sie es richtig machen sollen. Das Problem ist aber, dass der Bürger auf der Straße, ja, der muss einfach damit umgehen und muss es akzeptieren und muss die Scheiße fressen. Und das ist eben schwierig, weil es schon so lange ist. Und ich merke bei mir auch, dass ich immer dünnhäutiger werde. Ja, ich merke einfach, dass ich sage, so langsam geht es mir wirklich auf den Sack. Und ich rede nicht davon, dass wir Komiker, ich will nicht sagen Berufsverbot, weil das gibt es nicht, aber dass wir momentan nicht auf die Bühne dürfen oder dass es schwierig ist, auf die Bühne zu gehen.
Ja.
Da, nicht nur das meine ich, sondern so, wie heißt es so schön bei Schuh des Manitou, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden.
Genau. Weißt du,
es ist einfach nicht schön, wenn man diese Bilder sieht von diesen schönen Theatern, wo aber nur 12 Stühle stehen. Das ist einfach nicht schön. Das aber ist nicht schön, es ist nun mal so und es geht einem so ein bisschen auf die Tüte mittlerweile.
Ja, genau. Und deswegen können wir einfach nur sagen, geht, wenn es geht, in die Theater, guckt euch auch mal eine Boulevardkomödie an. Oder wie gesagt, besorgt euch mal diese DVD oder schaut es bei YouTube mal Pension Schiller. Das ist wirklich, das ist Balsam auch, finde ich. Und das ist das, was wir gerade brauchen. Wir brauchen einfach mehr Balsam. Wenn wir uns schon nicht gegenseitig in die Arme nehmen können, dann müssen wir was haben, was wir teilen. Ich habe das gestern Abend gemerkt, wie wichtig das war für mich auch und für uns, dass man wieder zusammen ist und dass man danach auch im gebotenen Abstand zusammensteht und sich Sachen erzählt und auch mal wieder ein bisschen lästern kann untereinander. Denn wenn wir alles nur digital machen, wenn wir nur alles digital abzuhetzen, dann führt das wirklich, es führt ja auch zu nichts, außer dass sich irgendwas hochschaukelt, was für diese Gesellschaft und für dieses Land nicht gut ist.
Ja.
Also das ist...
Naja, es ist einfach, also Kultur und speziell auch Live-Kultur ist Seelenfutter, Soul-Food, sage ich jetzt mal so.
Genau.
Und das ist einfach, was man, glaube ich, wir haben uns jetzt dran gewöhnt, dass es eben digitales Seelenfutter gibt. Und das ist auch gut so. Und ich bin auch sehr dankbar darüber. Aber es kann es eben, das Live-Erlebnis kann es nicht ersetzen. Und wir sagen das ja immer am Ende, wir machen immer noch am Ende... sagen wir dann noch, Leute, guckt einfach mal im Netz jeden Tag, ob es in eurer Gegend, in eurer Stadt, in eurem Kreis, ob da irgendetwas live-mäßig stattfindet und geht raus, einfach um rauszugehen, um einfach mal wieder das Leben zu spüren.
Genau.
Weil ich glaube, das ist einfach, und da werdet ihr feststellen, was uns eben gerade fehlt. Und deswegen sind auch so viele Menschen, und ich nehme mich da gar nicht aus, deswegen sind da viele Leute eben auch so dünnhäutig und kotzen ab und reden manchmal auch dummes Zeug oder verwechseln dann Emotionen mit Fakten. Ich verstehe euch alle, die ihr draußen seid und einfach auch sagt, ich will keine Maske tragen. Ich verstehe euch alle, aber es geht leider momentan nicht anders.
Ja, die Alternative ist keine Alternative.
Ja, leider. Leider.
Ist es so, ja. Wir müssen da jetzt durch und ich glaube, wir sind...
Aber haben wir jetzt vielleicht noch einen etwas lustigeren Schluss? Das ist jetzt wieder so düster.
Nee,
ich finde... Hast du noch einen Witz? Irgendwie einen Witz?
Erzähl mal. Lustiges auch, ne? Palim, kommen Sie rein. Ich meine, Hallervorden ist auch
natürlich. Mir ist übrigens noch etwas, eine kleine Mini-Anekdote ist mir gerade eingefallen. Und zwar habe ich heute, ich weiß, ist egal warum, jedenfalls fielen mir die Unterlagen meiner Trauung oder beziehungsweise als ich meine Frau geheiratet habe.
Da fielen mir die Unterlagen.
Als
du in den Hafen der Ehe eingefahren wurdest.
Und mein Trauzeuge war Michael Senz, auch ein sehr guter, wunderbarer Comedian und Kabarettist.
Ja.
Und Da kamen wir also hin und da musste man die Daten ja aufnehmen und dann sagt also die Standesbeamtin so, also Sie sind der Ehemann, also oder beziehungsweise so, und haben Sie dann auch einen Trauzeugen? Ja, mein Traumzeuge, mein Trauzeuge ist Michael Senz. Ja, wer ist denn? Ja, ich bin Michael Senz. Wunderbar. Was sind Sie von Beruf? Und er so Komiker und sie ja. So, dann schrieb sie hin. Und das habe ich noch, das Dokument, Komiker ins Formular mit Anführungszeichen. Und dann rief sie aber eine Kollegin an und sagt, Susanne, hier ist gerade ein gewisser Michael Senz und der hat als Beruf angegeben, Komiker. Gibt's denn das überhaupt? und dann hörtest du so, und dann sah ich nur, wie sie die Anführungsstriche wegstrich. Und das ist immer noch bei mir. Pass auf. Und dann sagte er zu ihr, und damit können wir vielleicht schließen, sagte er so, ich bin wirklich Komiker, ich mache das beruflich. Übrigens, kennen Sie den? Und dann erzählt er einen Witz.
Nein, wie geil. Da muss ich ganz kurz noch eingrätschen, obwohl das ein sehr, sehr schöner Schluss ist. Ich hatte auch zweimal das Vergnügen, Trauzeuge zu sein. Yeah. Und habe natürlich auch Komiker angegeben. Und ich war einmal bei meinem Bruder, Trauzeuge, als der seine Ex-Frau wieder geheiratet hat, die sich übrigens bei einem Auftritt von mir wieder getroffen haben, was natürlich noch für mich besonders schön war. Und dann haben sie gesagt, bei der ersten Hochzeit war ich Blumenkind, da war ich drei oder
so. Das kann ich mir übrigens sehr gut vorstellen.
Es gibt ein Foto davon, ich muss mal gucken, ob ich das rausrücke, ich weiß es noch nicht. So.
Weltklasse.
So, pass auf. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache Trauzeuge, aber ich mache nicht nochmal das Blumenkind. Und die Dame, die Standesbeamtin, die verschluckte sich dann bei... Und dann ist noch dabei der Komiker. Ich schluckte sie. Und dann habe ich bei meiner besten Freundin Kirsten war ich Trauzeuge. Und das war in Herten. Und der Standesbeamte war total trocken. Der war total cool. So, wir haben hier Trauzeugen. Der eine hier, Hennes Bender, Komiker. Ja, und Sie sind, was sind Sie? Controller. Was machen Sie denn, Controller? Kontrollieren Sie Fahrkarten oder was? Und es gibt noch einen Beruf, der den Komiker anstatt beim Standesamt bei der Trauung noch toppt. Das ist der Controller.
Der Controller.
Als Trauzeuge, ein Komiker und ein Controller. Wie bizarr ist das denn? Und die Ehe hält. Knock on wood.
Liebe Leute da draußen, ich hoffe, ihr habt
euch
heute...
Gut gehen.
Ja, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr habt bei diesem Podcast nicht unter Niveau gelacht.
Ja,
Und hattet Spaß.
Und der Vorhang fällt und wir verbeugen uns.
Ja, wir sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Und wir verabschieden uns bis bald bei Blühende Landschaften.
Ne, was, ne?